Deutschlandfunk. Der Tag.
Danke für den Kommentar. Das gefällt mir. Leid mich am Arsch. Da-da-di-da-da-da. Kannst mich gern mal dann liken.
Yeah, liken. Gerne. Das geht auch in Zukunft noch bei Instagram. Nur sieht die kleinen Herzen dann eventuell keiner mehr. Außer mir selbst. Das zumindest testet die Fotoplattform gerade. Erst in Kanada. Inzwischen in 7 Ländern. In Italien zum Beispiel auch. In Deutschland noch nicht. Und zwar, um diese Dauer-Competition mal ein bisschen auszubremsen. Dieses Buhlen um Aufmerksamkeit. Was macht das eigentlich so mit uns als Usern? Und dann läuft ja quasi der Jubiläums-Countdown für dieses extraterrestrische Ereignis hier.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Neil Armstrong vor ziemlich genau 50 Jahren. Wer kennt sie nicht? Seine Grüße vom Mond. Riesensensation damals, aber für viele Menschen auch einfach so sensationell, dass sie es schlicht unglaublich finden. Und deshalb haben einige, die es so gar nicht glauben können, sich dann einfach ihre eigenen Verschwörungstheorien zurechtgebastelt. Dass die sich halten können, der Tag am 19. Juli 2019 mit Sarah Zerback. Für mich ein kleiner Schritt, naja, und für die Menschheit wohl auch, sagen wir mal ehrlich. Hi. Ohne Fotos läuft man so gar nichts im Netz. Pics or it didn't happen. Und wer was auf sich hält, postet die dann nicht bei Facebook, wo inzwischen ja auch die Großeltern einen eigenen Account haben, sondern bei Instagram. Über 80 Millionen Fotos werden da jeden Tag hochgeladen und dafür werden dann wiederum tüchtig Likes verteilt. 3,5 Milliarden, auch jeden Tag. Und wenn die jetzt gar nicht mehr öffentlich sichtbar sind, was macht das dann mit den Nutzerinnen und Nutzern, denen genau das ja bisher so wichtig ist? Christian Montag ist für solche Fragen rund um die sogenannte Insta-Revolution, die da auf uns zurollen könnte, genau der Richtige. Er leitet die Abteilung Molekulare Psychologie an der Uni Ulm, untersucht schwerpunktmäßig, was dieses Internet so mit uns Menschen macht, hat folgerichtig auch Bücher geschrieben mit Titeln wie Homo Digitalis und Internet Addiction. Hallo Christian.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, hier bei uns sogar im Podcast-Studio, finde ich ja besonders schön. Und sag mal, die Instagram-Änderung, probeweise zumindest, ist das eine gute Sache?
Also ich bin davon überzeugt, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Es gibt einen Haufen an Studien, wissenschaftlichen Belegen, dass diese Likes in Form von Herzen auf Instagram oder auch Daumen hoch auf Facebook durchaus mit einigen Problemen einhergehen können.
Ja, da müssen wir natürlich ins Detail gehen. Was macht das mit mir als Mensch, wenn ich da so hinterherheche?
Naja, zunächst war das ja eine relativ geniale Erfindung, diesen Like-Button zunächst bei Facebook einzuführen, indem ich jemand sagen kann, ich finde deinen Post total super. Das hat allerdings sehr, sehr schnell dazu geführt und das war möglicherweise auch kalkuliert, dass wir uns natürlich in sozialen Vergleichsmechanismen bewegen. Das heißt, ich gucke immer, es ist schon fast wie eine Währung, wie viele Likes bekomme ich denn im Vergleich zu anderen, versuche mich zu verorten, das ist was zutiefst Menschliches. Sodass wir mittlerweile eigentlich eine Art Like-Ökonomie sehen. Das heißt, es gibt Tit-for-Tat-Strategien, das heißt, likest du mich, like ich dich. Also viele denken tatsächlich so und denken nur noch in dieser neuen Form der Währung.
Also dieser Wettbewerbsgedanke, der ja auch in der offiziellen Begründung von Instagram jetzt dahinter steckte, das wollen wir nicht weiter fördern. Aber ich sehe ja trotzdem, ich als Userin sehe ja noch, wer da liked und wie viel. Ist dann der Effekt nicht quasi auch wieder so ein bisschen dahin?
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Likes, die ich selber bekommen habe, nur noch ersichtlich, wenn ich selber eingeloggt bin bei mir im Portal. Für mich wird es allerdings schwierig zu schauen, wie viel Likes denn die Posts von jemand anders bekommen haben. Das heißt, da fällt natürlich schon mal eine externe Referenz weg, sodass mir dieser Vergleich nach außen hin schwerer fällt. Aber trotzdem ist es natürlich, sage ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber dieses Like-Sammeln wird natürlich damit noch nicht komplett abgestellt.
Was macht das denn mit uns, dieser Wettbewerbsgedanke, der dadurch gefördert wird? Was hat das für Effekte?
Ja, zunächst bewegen wir uns mal so in die Hirnforschung. Es gibt da eine interessante Studie von der Frau Sherman aus den USA, die hat mal Instagram-Nutzer einen Hirnscanner gelegt und die haben dort Bilder präsentiert bekommen, die sie mitgebracht haben, die dann eben manipuliert worden sind in der Art, dass entweder die Bilder mit vielen Likes präsentiert worden sind im Hirnscanner oder mit wenigen Likes. Und ich glaube, wie sich jetzt jeder Zuhörer schon denken kann, wenn ich jetzt meine eigenen Bilder mit viel positiver Bestätigung, also sozialem, positivem Feedback versehen gezeigt bekomme, dann spricht darauf das Belohnungssystem des Gehirns sehr, sehr stark an. Und was sich dann gut anfühlt, führt natürlich dazu, dass ich das Verhalten in Zukunft wieder aufrechterhalten werde. Das heißt, das gleiche Verhalten wie ich zeige, ergo wieder auf die Plattform aufrenne, wieder was poste und hoffe, dass ich wieder viele Likes bekomme. Das heißt, das ist erstmal der Mechanismus, der dahinter stattfindet.
Erstmal klingt das positiv soweit.
So, genau. Jetzt muss man natürlich immer überlegen, was ist die Absicht von den Unternehmen dahinter? Das ist die Unternehmerseite. Ist natürlich, ich habe eine positive Erfahrung auf der Plattform, werde dort deswegen länger Zeit verbringen, als ich vielleicht möchte. Und es wird ja nicht umsonst eben in diesem ganzen Bereich der Online-Süchte auch durchaus diskutiert, inwieweit es nicht sowas wie eine Social-Media-Abhängigkeit geben kann, auch wenn das noch ein Arbeitsbegriff ist und keine offizielle Anerkennung zum Beispiel durch die Weltgesundheitsbehörde bekommen hat. Trotzdem werden Suchttendenzen in dem Bereich sehr, sehr stark diskutiert, die nicht nur durch Likes, sondern auch durch andere Mechanismen befeuert werden. Das Zweite ist, dass ich davon überzeugt bin, dass gerade junge Menschen eben sehr, sehr große Probleme haben, ihr Verhalten dort zu steuern. Denn wir wissen, dass es sehr, sehr lange dauert, bis der präfrontale Kortex, also ein evolutionär neuer Bereich des Gehirns, ausgeprägt ist. Und der ist sehr, sehr wichtig, um Selbstregulation zu zeigen. Also am Ende des Tages, wenn ich zu Hause bin, denke, ja, Schularbeiten machen oder vielleicht noch eine Runde auf Insta surfen, dann fällt dieses auf die Finger klopfen eben jungen Menschen etwas schwerer, weil die Selbstregulationstendenz nicht so stark ausgeprägt sind.
Also okay, diese Belohnung immer wieder und ohne Stopp, ne? Das ist das eine.
Mehr Zeit. So, und jetzt müssen wir auch gucken, was für Inhalte denn dort oftmals auch geliked werden. Und was ich relativ bedenklich finde, ist, dass wir online mittlerweile so einen Trend haben. Ich versuche das nicht immer zu pauschalisieren, aber dass natürlich bestimmte Stereotypen befeuert werden. Das heißt, viele junge Mädels folgen dann irgendwelchen Vorbildern, überschlanke Models, die gefotoshoppt sind, und dort wird so suggeriert durch eben die Influencer, was gerade in ist, und überperfekte Menschen werden dargestellt, und dass durchaus schon die ersten Papers zeigen, dass sowas auch Essstörungen befeuern kann. Das heißt, dann sind wir hier durchaus auch wieder bei psychiatrischen Störungsbildern.
Magersucht, zu viel Sport, sowas alles.
Genau.
Ne?
Also dass irgendwie das, was uns Menschen ausmacht, in Köln sagt man, jeder Jeck ist anders. Ne? Also dass wir uns auch ein Stück weit akzeptieren, auch mit unseren Fehlern. Dass das halt in dieser online sehr, sehr stark überpolierten Welt zunehmend schwerer fällt.
Das heißt, wenn ich immer nur von Glitzer und alles perfekt umgeben bin, dann fällt es mir auch tatsächlich schwer zu akzeptieren, dass ich jetzt im realen Leben ohne Filter so ganz anders bin.
Genau, und am Ende des Tages wird mir suggeriert, guck mal, wie viele Likes die anderen alle haben und wie wenig ich. Und das geht natürlich auch mit negativen Emotionen einher. Ne? Im schlimmsten Fall sicherlich Dinge auf der einen Seite wie Neid, dass man es den anderen Leuten nicht gönnt, auf der anderen Seite aber vielleicht auch mit depressiven Tendenzen, dass ich halt damit gar nicht umgehen kann. Sodass wir hier also einen bunten Strauß an Themen haben, die ernsthaft überdacht werden müssen. Und zumindest positiv finde ich, dass Instagram von dem Hause Facebook jetzt hier in die erste richtige Richtung geht. Frage ist, wann das auf anderen Plattformen dann auch getestet wird. Also,
sonst hat es ja wieder keinen Effekt, wenn es nur bei Insta ist, dann haben wir trotzdem noch Twitter, Snapchat und wie sie alle heißen. Aber wer ist denn da besonders anfällig für? Also wie muss jemand gestrickt sein, der sagt, ich brauche das, weil mir vielleicht auch, und das wäre jetzt eben die Frage an dich, irgendwas im Real Life dann fehlt oder muss irgendwas kompensiert werden?
Das ist natürlich nicht ganz leicht zu sagen. Es gibt vor allen Dingen im Bereich Studien, die sich mit einmal variablen Alter und der variable Geschlecht beschäftigen, aber auch mit Persönlichkeitseigenschaften. Und wir haben eher ein ganz gutes Verständnis davon, wer generell dazu neigt, mehr Zeiten online zu verbringen und dann vielleicht auch eher auf diese sozialen Vergleichsmechanismen mit abzufahren. Und da sehen wir, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich erstmal die Plattform anzuschauen, denn es ist durchaus ein Unterschied, ob wir über Gaming am Smartphone sprechen oder über zum Beispiel Instagram oder Social Media. Wir sehen bei Social Media, dass durchaus ein Übergewicht gibt eben von den Mädels dort, die dort unterwegs sind, zumindest auch was die Nutzungsseiten betrifft. Dann zusätzlich sehen wir, dass Persönlichkeitseigenschaften gerade mit einer problematischen Online-Nutzung in dem Bereich sicherlich geringe Gewissenhaftigkeit eine Rolle spielt. Das heißt, sind Leute, die eher dazu neigen, nicht pünktlich zu sein, die nicht ganz so verlässlich sind. Und ich glaube, jeder kann sich das vorstellen. Ich komme nach Hause, anstatt den Abwasch zu machen, erstmal irgendwie ein paar WhatsApp-Nachrichten abseilen. Das ist jetzt so ein bisschen überspitzt dargestellt. Und dann kriegt man, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild dafür. Zusätzlich, wir haben es eben schon angesprochen, spielt das Alter eine gewisse Rolle. Mhm. Also junge Menschen sind sicherlich zumindest momentan noch stärker betroffen.
Vielleicht auch Menschen, die stärker darauf angewiesen sind, von außen eine Bestätigung zu bekommen, als jetzt jemand, der meinetwegen irgendwie mitten im Leben steht und auch ein gewisses Selbstbewusstsein vielleicht entwickelt hat.
Ja, ich meine, du sprichst jetzt diese Selbstwertfacetten an, die ja immer eine große Rolle spielen. Und tatsächlich ist auch sehr, sehr gut beforscht, dass ein geringer Selbstwert mit verstärkten Tendenzen zur Online-Sucht assoziiert ist. Und deswegen würde mich das nicht verwundern, wenn wir hier auch einen Zusammenhang sehen.
Mhm, schon so, ne? Was sind denn Menschen bereit dafür, sozusagen zu opfern oder zu tun für diese Likes? Also in welche Übersteigerung geht das so? Was beobachtest du da?
Ja, die extremsten Nachrichten, die haben vielleicht schon viele mitbekommen. Das geht ja eigentlich, diese ganzen Insta-Plätze, die es mittlerweile rund um den Globus gibt, mhm, wo Leute sich perfekt in Szene setzen, die dann auch direkt einen Tourismusmagnet darstellen können. Und im Extremfall gibt es mittlerweile mehrere Todesfälle, die passiert sind, weil Leute aus möglichst spektakulären Szenarien ein Bild schießen wollten.
Sich über eine Klippe hängen, ne?
Genau, um dann möglichst krasses Bild zu posten. Ich meine, gerade Facebook und Instagram sind sehr, sehr emotionale Kanäle, wo ja über Bilder sehr, sehr viel transportiert werden kann. Und da geht es natürlich immer darum, irgendwie das krasseste Bild hochzuladen, weil das wird am meisten Aufmerksamkeit in diesem Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie erzeugen. Und das sind dann natürlich die traurigsten Nachrichten, die man überhaupt hören kann, dass dann Leute wirklich zu Tode kommen auf der Suche nach dem perfekten Schuss. Ne?
Und natürlich alles, was davor so passiert, dieses Aufgeben von Privatheit, du hast es gerade schon beschrieben, auch viel, viel Nacktheit, ne? Viel nackte Haut, alles, ja, all das ist zu sehen. Und was du jetzt gerade meinst, diese extremen Fotos, die passieren ja oft noch nicht mal alleine, sondern zusammen zum Beispiel mit dem Insta-Boyfriend oder Husband, ne? Da gibt es ja auch schon ganz lustige Kanäle. Was macht das denn so mit Paarbeziehungen?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich führe nicht eine solche Beziehung, deswegen da müsstest du, glaube ich, jemand jetzt anders hier einladen. Vielleicht bin ich auch schon zu alt dafür, um das zu verstehen. Ich meine, wir hatten früher die Lavo Brav Story, ne? Ja. Die wir gelesen haben. Nee, aber Spaß beiseite. Privatheit ist natürlich irgendwie auch ein Thema, was auf der einen Seite heutzutage sehr, sehr hochgehangen wird. Wir wissen alle mittlerweile, dass eben von diesen ganzen digitalen Spuren, die wir hinterlassen, also gar nicht nur was offenkundig gepostet wird, sondern was wir eben auf den Plattformen an Spuren hinterlassen, eben sehr, sehr viel ausgewertet werden kann und über mich persönlich auch verrät. Und dann sind wir im Micro-Targeting-Bereich. Auf der anderen Seite haben wir dann eben aber irgendwie dieses komplette Gegenbild, dass Leute alles von sich preisgeben, was man sich nur vorstellen kann, immer eben vor dem Hintergrund, dass das für einige zumindest ein lukratives Geschäft ist. Aber ich glaube, für nicht so viele, wie wir denken. Denn was für junge Menschen hier suggeriert wird, ist, dass tatsächlich Influencer sein ein interessanter Job sein kann. Mhm. Und ich glaube, wie in der Musik oder in anderen Bereichen schaffen es nur ganz, ganz wenige bis an die Spitze. Und jeder sollte darüber nachdenken, ob nicht irgendwie andere Berufe aussichtsreicher sind.
Um mal was Ordentliches
lernen. Genau, ja. Kind, lern was Ordentliches, jetzt sofort.
Ja, ja, also das zum einen. Und dann vielleicht auch nicht nur lern was Ordentliches, sondern lern auch einfach mal ordentliche Freunde kennen, lernen Menschen auch im realen Leben kennen. Also ich meine, das ist natürlich immer ein bisschen sehr einfach, da virtuelles gegen reales Leben einfach so auszuspielen. Aber gibt's da inzwischen auch schlaue Thesen, gute Studien zu, die sagen, wie sich da die Beziehungen eben auch im Real Life durch verändern?
Es gibt einige Arbeiten, die sich mal grundsätzlich mit dem Smartphone beschäftigen. Und das Smartphone ist nun mal der Weg auf diese Plattform. Und es ist schon durch einige Studien gezeigt worden, dass das zwischenmenschliche Miteinander leidet. Also dass eben, wenn Eltern mit ihren Kindern Ausflug machen, Museum, und das Smartphone ist dabei, das so viel Aufmerksamkeit absorbiert, dass eben diese Aufmerksamkeit gar nicht mehr bei den Kindern ankommt, dass eben die Kommunikation sich verschlechtert, dass Leute auch durchaus genervt sind, wenn wir dann im Feierabend Freunde treffen und immer dieses Digital First da ist. Ne? Also sobald es brummt und summt, ist das im Zweifel wichtiger als das, was am Tisch passiert. Und ich bin davon überzeugt, dass wir vielleicht jetzt an einem Punkt sind, wo wir so langsam beginnen, mit diesen neuen Technologien, die gar nicht mehr so neu sind, erwachsen zu werden und darüber nachzudenken, wie wir denn unsere Gesellschaft auch auf einer sozialen Ebene stricken wollen. Also dass wir diese Technologien jetzt nicht einfach sagen, wir schaffen sie ab, aber dass wir darüber nachdenken, was ist eigentlich ein gesunder Umgang damit? Und tatsächlich bin ich persönlich davon überzeugt, dass wir mehr Inseln wieder brauchen, wo diese Technologien in den Hintergrund geraten, wo wir mehr Zeit füreinander in der Offline-Welt haben, also in der direkten Begegnung. Denn Kommunikation über digitale Kanäle ist auch meistens eine eindimensionale Kommunikation. Denken wir mal jetzt gar nicht an Instagram, sondern sehr, sehr häufig an Text, WhatsApp.
Sprachnachrichten, auch ziemlich einseitig.
Ja, da ist sehr, sehr schwierig, direkt die komplette Nachricht zu bekommen. Deswegen brauchen wir Emoticons auch, ne? Um immer diesen emotionalen Gehalt, der mitschwingt, rein zu formulieren, damit es der andere bloß nicht falsch versteht, aber es dann trotzdem falsch verstanden wird. Und hier sitzen wir gemeinsam im Studio und können direkt Gestik, Mimik, Stimmlage und alles mitbekommen. Das ist also eine reichere Form der Kommunikation. Das sollten wir uns nicht nehmen lassen.
Hm. Wer das übrigens testen möchte, ob er Smartphone-süchtig ist, da hast du ja auch eine Website, wo man das testen kann. Ich habe gerade mal angefangen. Ist ein ganz schön langer Fragebogen. Ja. Aber mich würde das Ergebnis mal interessieren. Ich muss das aber allerdings nach unserem Podcast-Gespräch hier nochmal testen.
Ja, das ist prima, dass du uns unterstützt. Das ist auch ein Service für die Zuhörer, muss man sagen. Also es dauert nicht nur ein bisschen, kriegt auch was, nämlich auf smartphone-addiction.de.
Ich poste das nochmal auf
genau,
der Seite, ja.
Kann jeder ein paar Fragebögen ausfüllen, adaptiv. Das heißt, wenn ich keinen Facebook-Account habe, werde ich auch keine Fragen zu Facebook beantworten. Und der Clou ist, dass ich danach eben Einblicke in mein, Anführungsstrichen, Problemverhalten auf den unterschiedlichen Plattformen im Vergleich zu allen anderen Teilnehmern bekomme. Und wir haben insgesamt bezüglich der Smartphone-Nutzung schon deutlich über 5000 Teilnehmer, sodass ich mich wirklich mal ganz gut verorten kann in dem, wie sich andere und ich mich persönlich sehe.
Die Frage, die sich mir da stellt, ist, wie selbstkritisch sind denn Influencer oder Heavy-User von Plattformen wie zum Beispiel Instagram da überhaupt? Also ist da ein Problembewusstsein da?
Also es ist natürlich schwierig, generell für alle zu formulieren, aber wenn wir mal das Silicon Valley als Überbegriff sehen, die Tech-Unternehmen, da ist jetzt schon der Groschen gefallen, dass es ein zu viel gibt. Deswegen gibt es die Time Well Spent-Initiative, die aus dem Valley kommt. Deswegen reden wir über sowas, dass Instagram jetzt von der Architektonik leicht umgebaut wird. Und wir haben bei Apple die Screentime gesehen, also all das Themen, die ja genau in diese Richtung abzielen, die Online-Zeiten wieder zu reduzieren. Also es ist jetzt nicht, glaube ich, nur ein kurzer Hype, sondern durchaus etwas, was wir ernst überdenken müssen.
Danke dir, Christian. Danke fürs Gespräch.
Bitteschön.
Frau Büsker hat sich in der letzten Episode schon als Fan geoutet. Unsere Redaktion Forschung aktuell hat ein ganz wunderbares Stück Audio geschaffen mit einer akustischen Apollo 11 Chronik in dieser Woche. Und da hatte unter anderem der Kollege Ralf Krauter seine Finger mit im Spiel. Freue ich mich jetzt ganz besonders, dass er hier ist, um mit mir über die dunkle Seite des Mondes zu reden quasi. Auch 50 Jahre nach der Mondlandung gibt es ja immer noch viele, viele Gerüchte, die sich hartnäckig halten. Zeit also für einen Faktencheck. Ralf, sag doch mal, waren jetzt Armstrong und Aldrin die ersten Menschen auf dem Mond? Oder waren sie nur in einem Hollywood-Studio und haben das Ganze nachgespielt?
Also Sarah, ich war nicht dabei damals. Ich bin 3 Jahre nach der Mondlandung geboren worden. Aber nach allem, was ich jetzt so weiß und in den letzten Tagen, Wochen, Monaten recherchiert habe, bin ich mir doch sehr sicher, dass die Amerikaner wirklich auf dem Mond gelandet sind. Also am 20. Juli 1969 ist ja diese Raumlandefähre mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin an Bord, der Eagle, gelandet. Einen Tag später, nach mitteleuropäischer Zeit, sind sie dann tatsächlich ausgestiegen. Und es gibt diese total berühmten Videoaufnahmen, letztlich die grisseligen Fernsehbilder, wo man Neil Armstrong da tapsig die ersten Schritte machen sieht und die berühmten Sätze sind gefallen. Wir alle kennen das, da wurde Geschichte geschrieben. Nun kann man sich natürlich tatsächlich überlegen, Mensch, das hätten die auch alles in einem Hollywood-Studio faken können. Mein erstes gewichtiges Argument gegen diese Verschwörungstheorie wäre, mal ehrlich, Hollywood hätte sich doch völlig den Ruf ruiniert. Die hätten schon damals viel bessere Bilder vom Mond liefern können. Also wenn die das gemacht hätten und wenn vielleicht tatsächlich jemand wie Stanley Kubrick, das wurde ja gemunkelt, der hat da hinter den Kulissen vielleicht Regie geführt, wenn der involviert gewesen wäre, also Hand aufs Herz, dann wären die Bilder viel besser gewesen und nicht so furchtbar schlecht wie das, was da vom Mond letztlich per Funk oder per Fernsehen dann überliefert wurde.
Ja gut, aber jetzt spiele ich mal Verschwörungstheoretikerin oder setze mir mal den Aluhut auf und gehe mal mit dir so ein paar gängige Verschwörungstheorien durch, weil du sagst jetzt grisselige Bilder. Wir sehen da zum Beispiel auch eine Flagge, die bewegt sich, aber dabei gibt es ja auf dem Mond überhaupt keine Luft. Wie kann das sein? Also das musst du mir jetzt mal erklären. Da ist doch ein Widerspruch da, das geht doch gar nicht.
Ja, das sind so 2, 3 Fakten, an denen sich die Verschwörungstheoretiker, die Verschwörungstheorie-Anhänger dann immer wieder aufhängen. Die Flagge ist so das Gängigste. Natürlich, auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre, es gibt dort keine Luft, es kann also auch keinen Wind geben. Das heißt, die US-Flagge dort hat sicher nicht im Wind geweht. Das wäre ein klares Indiz für eine Produktion in einem Hollywood-Studio, wo vielleicht ein Ventilator stand. Aber die Flagge hat sich ja, wenn man sich die Aufnahmen genau anschaut, letztlich auch nur ein bisschen bewegt. Das ist ganz einfach so zu erklären. Die wurde an dieser Aluminiumstange aufgebaut. aufgestellt. Die hatte oben eine Art Querstrebe, ebenfalls aus Alu. Die wurde ausgezogen, um die Flagge aufzuspannen, weil sonst wäre sie nur ganz müde runtergehangen, weil ja auf dem Mond eben kein Wind ist. Die haben die dann aufgespannt und da war aber ein bisschen Spiel in der Vorrichtung. Und während sie dann quasi diesen Alu-Seitenstab aufstehen, da wackelt die Flagge halt ein bisschen, danach aber nicht mehr. Also jeder, der sich daran hochzieht und sagt, das ist ein ganz klarer Beweis dafür, dass sie nie dort gewesen sein können. Also da hat von Physik keine Ahnung, die Dinge nicht zu Ende gedacht.
Und von Astrophysik, weil es sind ja auch keine Sterne am Mondhimmel, Ralf.
Ja, das ist jetzt so Nummer zwei auf der Liste in der Regel. Da heißt es immer, ja, wenn man Bilder vom Mond gemacht hätte, hätte man die vielen Sterne im Hintergrund sehen müssen. In der Tat ist aber auch wieder zu kurz gedacht, weil die haben letztlich, um überhaupt die Mondfähre und die Astronauten im Vordergrund dann ordentlich ablichten zu können, eben eine sehr kleine Blende gewählt, eine kurze Belichtungszeit. Das heißt, was dann im Hintergrund dann da war, das ist letztlich einfach untergegangen. Ich glaube, bei der NASA wird man sich inzwischen auch die Haare raufen und sagen, hätten wir doch zwei, drei andere Bilder gemacht mit langer Belichtungszeit, man hätte definitiv das Sternmeer im Hintergrund gesehen. Ja, das ist eben so, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Ein anderes gängiges Argument, bevor du das jetzt auch noch aufbringst, können wir auch gleich noch...
Ich habe das auch gelesen,
Können wir gleich noch vom Tisch fegen. Da heißt es immer, auf den Bildern vom Mond sind ja verschiedene Schattenwürfe zu sehen, also genau. Ob da verschiedene Lichtquellen wären. Dabei kann es doch auf dem Mond nur eine Lichtquelle gegeben haben, die Sonne natürlich. Auch das vordergründig klingt das wahnsinnig plausibel, aber der Mond, das Mondgestein ist eine Oberfläche, die extrem stark Sonnenlicht reflektiert. Das heißt, überall, wo die Sonne hinfällt, gibt es gleichzeitig auch Reflexionen und die agieren physikalisch gesehen sozusagen als zweite Lichtquelle. Das heißt, das erklärt dann auch diese etwas verschwommenen Schatten, die man zum Teil sehen kann von den Astronauten, die auf dem Mond rumlaufen. Also auch das ist so ein Argument, das ja, ist eben relativ leicht zu demontieren. Das ist kein Beweis dafür, dass das alles in Hollywood passiert ist. Und das wirklich schlagendste Argument aus meiner Sicht, was in der Debatte dann oft gar nicht erwähnt wird, es haben ja an diesem Mondprojekt, am Apollo-Programm und den Vorläuferprogrammen ungefähr 400.000 Menschen in den Vereinigten Staaten gearbeitet. Insgesamt 150 Milliarden nach heutiger Währung in US-Dollar wurden für diese Projekte ausgegeben. Nun ist aus der Geschichte bekannt, dass man Verschwörungstheorien eine Zeit lang geheim halten kann. 50 Jahre wären schon eine ziemlich lange Zeit. Wenn nur 10 Leute beteiligt gewesen wären, dann hätte man es vielleicht so lange geheim halten können. Aber wie hätte man 400.000 Menschen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, dazu bringen können, so viele Jahrzehnte die Klappe zu halten, was da wirklich passiert ist? Völlig unrealistisch aus meiner Sicht. Das wäre rausgekommen. Wenn es ein Fake wäre, wüssten wir das schon lange.
Okay, also ich sag mal so, wenn ich jetzt Verschwörungstheoretiker wäre, der sich so überzeugen lässt von Argumenten, würde ich sagen, ja, du hast ein paar gute Punkte gemacht, aber es ist 50 Jahre her und das war doch dann schon eine ganz schöne technische Leistung, oder? Also du warst noch nicht geboren, ich auch noch nicht und Computer gab es schon, aber PCs waren noch nicht mal auf dem Markt. War das technisch alles so machbar?
Das war wirklich hart an der Grenze und als die losflogen, wussten die auch gar nicht, ob sie es schaffen können. Auch als sie den Auftrag bekamen, fliegt mal zum Mond von US-Präsident Kennedy, war den Verantwortlichen bei der NASA überhaupt nicht klar, wie sie das hinkriegen sollen. Sie haben es dann innerhalb von 9 Jahren trotzdem umgesetzt. Das hätte auch schief gehen können. Die Erfolgschance für den ersten Flug zum Mond lag so bei 50%. Ja. Die haben einfach auch Glück gehabt, dass da nicht noch mehr schief gegangen ist. Ein paar Dinge gingen ja auch schief. Es war einfach eine bemerkenswerte Leistung und deswegen schauen wir auch heute mit so viel Staunen zurück. Wir haben ja in der Sendung Forschung aktuell so eine Art Apollo 11 Chronik aufgelegt, wo wir akustisch nochmal mit auf die Reise gehen mit den dreien, also mit Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins, die Crew von Apollo 11 waren. Und es ist schon faszinierend, das da zu hören, wie die sich über Funk dann verständigen mit dem Tower, die verschiedenen Phasen ihres Fluges durchleben. Und ja, es gibt zum Beispiel auch Computerprobleme kurz vor der Landung. Die Mission stand auf Messers Schneide, wäre beinahe abgebrochen worden. Das war technologisch schon sehr bemerkenswert, toll, dass es die Amerikaner hinbekommen haben. Und vielleicht noch ein letztes Argument dafür, dass sie wirklich dort waren. Die haben ja dort Dinge zurückgelassen, die man heute noch sehen kann. Also es gibt inzwischen ja verschiedene Raumsonden, die in der Nähe des Mondes vorbeikamen. Manche liefern Bilder, da sieht man die Landestellen der Apollo-Mission.
Und da stehen, I was here oder was?
So ähnlich, also da liegen noch Plaketten rum. Nein, aber zum Beispiel die Landegestelle der Mondlandefähren, die blieben ja auf dem Mond zurück, als sie dann wieder abgehoben haben, die Astronauten jeweils. Die kann man heute noch sehen. Man kann da auch liegen gebliebene Mondautos sehen, die es bei späteren Missionen dann gegeben hat. Natürlich kann man auch hier wieder argumentieren, diese Bilder können alle gefälscht sein, könnte man in Photoshop leicht nachdenken. nachmachen. Deswegen jetzt das absolut letzte schlagende Argument an alle Verschwörungstheoretiker da draußen. Die Apollo-Astronauten, auch die Crew von Apollo 11, hat auf dem Mond ja Experimente zurückgelassen. Eins davon hat Buzz Aldrin aufgestellt. Das war ein Köfferchen mit Spiegeln drin. Das sind bestimmte Kristalle, die übrigens in Deutschland hergestellt wurden von der Firma Heraeus. Die wurden aufgestellt, um Lichtstrahlen, die man später von der Erde zum Mond schicken könnte, wieder zurück zur Erde zu reflektieren. Das ist also ein großer Spiegel, ein Reflektor, der auf dem Mond dort steht, wo die drei ziemlich genau vor 50 Jahren gelandet sind. Und der wird heute noch benutzt. Es gibt also zum Beispiel auch in Deutschland ein geodätisches Observatorium in Wetzel, das ist im Bayerischen Wald. Die schicken von dort regelmäßig Laserstrahlen zum Mond und die werden reflektiert von diesen Spiegeln, die dort stehen. Das Mondgestein selber könnte diese Laserstrahlen nicht zurückwerfen. Das reflektiert nicht stark genug. Das heißt, die Experten dort messen im Abstand von einigen Wochen oder Monaten mit Hilfe der Instrumente, die dort auf dem Mond von den Astronauten zurückgelassen worden sind. Wie die Spiegel sonst dort hätten hinkommen sollen, ohne dass US-Astronauten da gewesen wären, ich weiß es nicht.
Okay, das also, kann ich dir jetzt natürlich auch nicht sagen.
Wer immer noch zweifelt, sollte vielleicht einfach mal in den Bayerischen Wald fahren. Da ist die Luft gut und man bekommt einen klaren Kopf und kann vielleicht auch mit einem dieser Geodäten sprechen, der ihnen versichert, ja, diese Lichtsignale, die wir da hinschicken, die kommen zurück, weil dort diese Spiegel stehen, die Astronauten deponiert haben.
Okay, ich bin ja überzeugt. Du hast mich so weit, Ralf. Trotzdem frage ich mich, es gibt ja immer noch ein Viertel der Menschen, das haben mehrere Studien unabhängig voneinander gezeigt, die an diese Verschwörungstheorien glauben, die eben einfach sich sicher sind, nein, die Amis waren damals nicht auf dem Mond. Bei dem Ganzen, was du jetzt gerade erklärt hast, warum halten die sich trotzdem so hartnäckig, 50 Jahre lang? Warum ist das auch so schwer, quasi diese wissenschaftlichen Fakten dann unter die Menschen zu bringen?
Na gut, wir leben in einer Zeit, wo wir immer wieder feststellen, dass es eine zunehmende Zahl von Menschen gibt, die sich für Fakten gar nicht mehr so arg interessieren. Wie das jetzt der Einzelne für sich so klar bekommt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Meine Strategie wäre immer, ich versuche mir so viel Information wie möglich zu besorgen und dann die einfachste Erklärung für die Dinge mir zurechtzulegen. Und in diesem Fall ist die einfachste Erklärung eben nicht, das ist alles fake, das ist alles gefälscht, sondern die einfachste Erklärung ist, die Amerikaner waren wirklich dort. Und ja, es war eine tolle Leistung. Und ja, sie haben es geschafft. Warum trotzdem ein Viertel der Menschen immer noch glauben will, der Mond wurde nie von Menschen besucht, oder andere glauben ja, er wäre in der Hand Außerirdischer oder er wäre eine Raumstation, von der aus die Menschen kontrolliert werden. Die Menschen können letztlich glauben, was man will, aber die Fakten sprechen eigentlich eine eindeutige Sprache.
Ja gut, da müssen wir an der Stelle wohl einen Psychologen fragen, ne? Oder wir müssen uns erstmal überhaupt die Genehmigung dafür holen, dass wir hier auch die Wahrheit erzählen dürfen im Podcast, ne?
Ja, definitiv. Oder jetzt kann ich ja sagen, es ist in Wirklichkeit natürlich ganz anders. Ich wollte die Geschichte ja auch ganz anders erzählen, durfte aber nicht. Weil natürlich kurz bevor ich hier ins Studio kommen musste, von oben der Anruf kam. Und wir haben klare Vorgaben, was wir sagen dürfen und was nicht. Natürlich, es war ein Fake, die Mondlandung.
Aber und ganz oben ist das Merkel oder sind das die Reptilien auf dem Mond?
Das sind die Reptilien auf dem Mond, genau.
Dank dir, Ralf.
Bitte.
Ralf und ich haben die Aluhüte inzwischen wieder abgesetzt und gehen jetzt ins Wochenende. Der Tag auch. Die nächste Episode gibt's dann am 22. Juli. Von wem? Ja, ein bisschen Spannung muss schon noch drin sein. Feedback wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Danke und tschüss.